Läuft. Ihr sagt 20 geht's.
Sehr aggressiv. Aggressiv sein oder ruhig?
Dann muss ich was sagen?
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Aber.
Was war das für ein spektakulärer Start in die neue Saison? Hüttengaudi, Overload in einem fast jeden Stadion in der zweiten Liga. Spektakulär schwach allerdings mein Start in den Bundesliga-Manager. Harald, wir müssen gleich darüber sprechen. Position Nummer 65 von 78 in unserer Liga 2 Liga. Für mich, bei dir schaut es komplett anders aus.
Ja, erstens einmal gräm dich nicht. Es ist so, du hast viel Luft nach oben.
Ja, das stimmt.
Du bist quasi der Kapfenberger SV, unserer Liga 2 Bundesliga Manager.
Will ich das sein? Liga. Will ich das sein? Das weiß ich nicht.
Ja, bei mir ist es ein bisschen besser gelaufen. Ich bin mit meinem Team Boys from the Heart auf dem zweiten Rang. Muss ich überhaupt sagen, dass die Spitze der SK Rapid Donaustadt führt, ja. Das ist der Kollege Markus Parislovic aus der Laula 1 Redaktion.
89 Punkte, also im Vergleich zu mir, ich habe 28 Punkte geholt an diesem Spieltag und der Kollege 89 Punkte, also vielmehr, du hast gesagt, das Maximum wären gewesen 115,
oder? Ja, genau, aber ich meine, bei deinen 28 Punkten muss ich dich fragen, du weißt aber schon, dass du 11 Spieler aufstellen kannst.
Ja, ich habe 11 Spieler auf jeden Fall aufgestellt, ich habe sogar einen Wechsel vorgenommen, das wissen vielleicht auch ein paar User gar nicht, dass man da dann, wenn ein Spieler zum Beispiel am Samstag oder am Freitag, wenn gespielt worden wäre, dass man dann sieht, okay, der hat gar nicht gespielt, dass man den auswechseln kann und einen neuen Spieler reinbringen kann.
Genau, aber nur einen Spieler, dessen Spiel zu dem Zeitpunkt noch nicht begonnen hat.
Ja, natürlich. Sonst wäre er bescheuert. Also, na klar, wenn er jetzt 3 Tore gemacht hätte, dann hätte ich sagen können, okay, dann gebe ich eben Fontas rein, der 2 gemacht hat. Stimmt natürlich. Ja. Ein Spieler, der noch nicht schlussendlich auch am Feld war. Aber trotzdem, guter Start für den Bundesliga-Manager, glaube ich, für unsere Liga 2 Liga. Da ist auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben, denn wir sind momentan auf Position 47 von 86 Ligen. Generell Platz 1, Hochi 14. Jetzt nicht in der Liga 2 Liga, sondern generell Gesamtwertung mit 96 Punkten. Also das viel mehr ist da echt nicht mehr drin gewesen.
Das ist schon sehr stark. Und vor allem, ich glaube, der hat sogar irgendeinen Spieler drinnen gehabt, der Minuspunkte gemacht hat. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer es war, aber ich glaube, er hat sogar einen Spieler, der Minuspunkte gemacht hat. Also alle Achtung.
Chapeau, Hochi 14. Wir werden da natürlich auch in den kommenden Wochen in der Zwarer Konferenz immer wieder einen Blick drauf werfen, was sich da so tut in der Liga 2 Liga, beziehungsweise wann endlich auch mein Durchbruch gelingt im Bundesliga-Manager, die Aufstellung. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Dinge umstellen, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Zweite Liga, Zwarer Konferenz, Episode 19. Hallo, ihr Freunde des gepflegten Zweitliga-Fußballs. Heute unser Thema, unser Episodentitel, besser gesagt, habe ich dir noch gar nicht gesagt, Harald. Alarmstufe Rot, denn kann man natürlich ein bisschen auf das Ampelsystem auch ummünzen. Momentan die Fußballampel beim Grazer AK ein wenig auf Rot gekippt, denn der Auftakt in die Saison, der war eigentlich ziemlich zum Vergessen.
Genau, in dem Fall ist er selbst für den GAK Rot nicht positiv.
Definitiv. 0:1 im Cup gegen Seekirch und jetzt eben dieses 0:1 gegen den FC Dornbirn in Liga 2. Muss man sich langsam aber sicher vielleicht sogar Sorgen machen um die Grazer?
Ruhmesblatt ist es jetzt nicht unbedingt eines. Also ich meine, zu diesem Cup-Aus gegen Seekirchen, da kann man natürlich schon noch sagen, da waren sie, haben wir schon besprochen, da waren sie in der Vorbereitung natürlich in einer ganz anderen Phase, als es Seekirchen war. Diesmal gehe ich davon aus, dass sie die Trainingssteuerung ähnlich wie der FC Dornbirn gemacht haben. Und der FC Dornbirn ist ja jetzt auch nicht unbedingt der große Saisonfavorit in der zweiten Liga. Also das ist ein Verein, den man, und ich meine, der GK wird sich wahrscheinlich schon darauf eingestellt haben, dass es eher gegen den Abstieg und nicht um den Aufstieg geht in der Saison. Aber das ist dann ein direkter Konkurrent und das sollte man zum Saisonstart und noch dazu daheim eher nicht verlieren.
Also 0:1 durch dieses kuriose Tor von Lukas Katnick. Heber aus 6 Metern, glaube ich, Entfernung, den hat er natürlich nicht so treffen wollen, scheinbar auch noch etwas abgefälscht. da passt momentan eben, da kommt eben, wenn schon kein Glück dabei ist, dann kommt eben noch das Pech dazu. Davor gute Chance von Petr Čubak, aber das ist ja auch schon so ein Thema. Zwei Spiele, jetzt keinen Treffer gemacht. Man hat mit Petr Čubak einen neuen Stürmer geholt, der für die Tore schlussendlich sorgen sollte. Aber das ist die große Achillesferse bei den Roten Teufel. Und deshalb habe ich mir so angeschaut, wer denn momentan überhaupt so am Markt wäre. Voraussetzung muss natürlich ganz klar sein, Ablöse 0 Euro, denn weiß man ja auch, dass das beim GK jetzt ja nicht die Kassen ganz voll sind, vor allem aufgrund nach der Corona-Krise, beziehungsweise in der Corona-Krise, in der wir uns noch befinden. Und deswegen habe ich mich auf Transfermarkt ein wenig schlau gemacht. Es gibt ein paar Spieler, die vertragslos sind, beziehungsweise auch Spieler, die einen neuen Verein suchen. Und, du hast es ja auch vor dir liegen, du hast gleich gesagt, die ersten zwei kannst du gleich mal streichen. Mit Martin Pusic, der ja auch noch keinen neuen Verein hat.
Ja, sowohl Martin, also Martin Pusic und auch, darf ich den zweiten Namen schon sagen?
Ja, Seifedin
Chabi. Ja, brauchen wir nicht diskutieren, würden beide dem GRK sehr, sehr weiterhelfen, aber ich glaube, die sind den Gehaltssphären, die der GRK bei Weitem nicht erreichen kann. Und könnte mir nicht vorstellen, wie zwei Spieler dieses Kalibers und aus diesem Gehaltsschema da irgendwie mit dem GRK zusammenkommen könnten.
Ja, aber ganz ehrlich, du bist ein Fußballer, der einen neuen Verein sucht. Wenn du jetzt keine passende Variante findest, finanziell bzw. sportlich, dann musst du eben auch irgendwo Abstriche machen. Und ich glaube, das ist am einfachsten, vor allem in dieser Phase, wenn man eben auch vom Gehalt ein paar Abstriche macht.
Ja, aber dann bist du halt auf einmal, ich meine, ich spreche jetzt wirklich in reinen Hausnummern, also es ist... keine Ahnung, wenn du als Spieler vorher 5.000 Euro brutto verdient hast und dann gehst du zu einem Verein, wo du 1.500 Euro brutto verdienst, kannst du beim nächsten Verein dann schwer aufschlagen und sagen, gibt's mal wieder 5.000 Euro brutto, weil die wissen ja auch, wo du herkommst, ja, und sagen, ach du, jetzt hast du das billiger gemacht, warum nicht bei uns auch?
Aber du kannst ja deinen Marktwert unterm Strich auch... in die Höhe schnallen lassen. Also von dem her eine starke Saison von Seifedin Chabi. Der war jetzt zuletzt in Schottland und in der Türkei jetzt nicht so on fire, muss man sagen. Torschützenkönig allerdings in der zweiten Liga 2017-2018 mit 22 Toren. Er war Testspielkandidat bei Ried Anfang der Vorbereitungsphase. Also den hat man ja schon getestet. Möglicherweise will er auch wieder zurück nach Österreich. Am liebsten wäre ihn, glaube ich, eben Ried gewesen. Ich könnte es mir schon vorstellen, qualitativ würden die beiden auf jeden Fall, vor allem Seifedin Chabi, glaube ich, den GRK richtig upgraden. Aber zwei Varianten habe ich ja noch und da würde ich sogar eher sagen, dass die dir wirklich sofort helfen. Also ein Seifedin Chabi und ein Martin Pusic haben jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so getroffen, wie zum Beispiel ein Jefte Betancourt, der auch nach wie vor auf Vereinssuche ist. Der kennt die Liga, könnte wirklich sofort helfen, hat in der letzten Saison 14 von 28 Toren erzielt. Auch da ist die Frage, ist das Gehalt stemmbar?
Auch da, wobei da schon eher... mich hat es grundsätzlich gewundert, dass der nicht weiterhin in Ried spielt.
Ja, also die Rieder sind im Sommer auf fette Shoppingtour gegangen und da war dann eben auch kein Platz mehr. Hat auch Kollege Thomas Reif von den Nachrichten, oberösterreichischen Nachrichten, hat da eher einen Artikel verfasst, wo es dann eben auch geheißen hat, dass er aus privaten Gründen zurück nach Spanien gegangen ist. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt schon geklärt ist. Ähnlicher Fall ja auch bei Kanias, der zweiten Variante, die ich noch vorschlagen würde, denn auch der sucht, beziehungsweise eher Ried sucht einen neuen Verein für Kanias. Da könnte man ja vielleicht auch eine Leihvariante anpeilen, so wie man es ja Anfang des Jahres schon gemacht hat, seit Winter bzw. Vorsaison hat man Kanias eigentlich verpflichtet aus Rieder Sicht. Hat nicht funktioniert das erste halbe Jahr. Bei Horn hat er wieder genetzt wie am Fließband und dass es kann, hat man ja auch schon bei Blau-Weiß Linz gesehen. Also das wären schon zwei Varianten, die ich eigentlich gerne beim GRK sehen würde. Vor allem Hefte, also ich finde den einfach unfassbar stark. Also am Ball und der würde, glaube ich, auch in dieses Konzept vom GRK noch besser passen als ein Kanias.
Ich glaube, vor allem bei Kanias hast du einen Punkt getroffen und das halte ich aus GRK-Sicht ein bisschen für die wahrscheinlichste Variante, nämlich dass man eine Leihe hat, dass man einen Spiel hat, wo man jetzt keine Ablöse zahlt dafür, dass man ein Spiel hat, wo der abgebende oder der verleihende Verein zumindest einen Teil des Gehalts weiter bezahlt. Und ich glaube, da kommt ihnen auch zugute, dass die Transferzeit noch fast einen Monat dauert, also ich glaube 5. Oktober ist Transferschluss, da können sich jetzt der ein oder andere Verein, er kann sich seinen Kader jetzt einmal anschauen und der ein oder andere Verein wird drauf kommen, dass er einen Stürmer im Kader hat, der jetzt eigentlich kaum Spielpraxis sammeln kann, der noch nicht so weit ist, um im eigenen Team zu spielen oder auch nicht mehr so weit ist, im eigenen Team zu spielen und dass man den dann verleihen kann. Und ich glaube, da besteht die Chance am größten, dass der GK einen Spieler bekommt, der ihnen qualitativ weiterhilft.
Und man hat ja im Sommer auch zugeschlagen. Also Peter Schuback soll jetzt nicht respektlos gegenüber
Peter Schuback. Ja, ich meine, wenn Peter Schuback diese eine Chance, wenn er den Ball ein bisschen anders trifft, ist der Ball drinnen und wir reden nicht darüber, welchen Stürmer der GRK holen muss, sondern reden darüber, dass der GRK den richtigen Stürmer geholt hat.
Genau, so schnell geht's und vielleicht ja schon am Wochenende gegen die Young Wallis aus Trevin. Schon in der Torschützenliste Peter Schuback. Tore hätte auf jeden Fall auch Rapid 2 an diesem Wochenende gebraucht. Beim Liga 2 Debüt der Hütteldorfer gab es eine 0:3 Pleite in Grödig gegen den FC Liefering. Und der Patzer von Hedel, das war sehr ein misslungenes Debüt in der zweiten Liga.
Ja, nennen wir es einmal Lehrgeld bezahlt. War viel und teures Lehrgeld und ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, die Szene, ich kann sie nicht erklären. Ich weiß nicht, ob Niklas Hedel sie erklären kann. Der Ball hat keinen Effekt gehabt, der Ball war nicht abgefälscht und so wie er rausgekommen ist, die Sonne ist auch nicht so gestanden, dass sie ihn geblendet hat und er war ja nicht einmal in der Nähe von dem Ball, wie er rausgekommen ist. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, der ist um 10 cm durchgekupft unter dem Ball. Also es war ja...
Ein komplettes Blackout, muss man einfach auch so sagen. Es war vom Timing her ein komplettes Blackout, hat danach aber eher auch gute Szenen gehabt.
Ja, also, auf jeden Fall.
Also, darf man jetzt nicht so abtun, dass er dann danach da überhaupt nichts mehr gerissen hat. Also er hat schon auch gut performt.
Stimmt, also hat danach einige Bälle gehalten, die man so nicht halten muss. Das muss man schon auch dazu sagen. Und ich meine, das ist ein junger Mann, das sind der SK Rapid 2 ist da oben, um Erfahrungen zu sammeln und es war eine wertvolle Erfahrung für Niklas Hedel. Ich denke, beim nächsten Mal wird es besser laufen und wie gesagt, sonst war die Leistung ja aus seiner Sicht sehr in Ordnung, finde ich.
Viel schlimmer als der Sportliche aus Rapid-Sicht, muss man ja sagen, war dieser Tweet. Liga 2, Das geht nicht, liebe Hütteldorfer. Also es heißt natürlich ganz klar, Liga 2, das für die Zukunft. Aber da gibt es auch von uns, gleich wie bei Alexander Kiene. Hören wir da noch mal rein.
Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2.
Also da gibt es eine Verwarnung beim nächsten Mal, der Ausschluss. Aber gut, Rapid 2 auf jeden Fall am Beginn der Liga 2-Reise. Mal schauen, ob die Saison das Ende dann auch wieder ist von Liga 2. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, FC Liefering, so wie die wieder abgeliefert haben und wie die in diese Saison starten, da kann man langsam aber sicher auch möglicherweise von ganz oben sprechen.
Ja, das haben wir ja in unserer Saisonvorschau sogar schon getan und deswegen sehe ich das 0:3 aus Sicht von Rapid 2 jetzt auch nicht so tragisch, weil Liefering auswärts sicher einer der schwersten Gegner ist, die du in dieser Liga überhaupt haben kannst. Und da kann so ein 0:3 schon mal passieren. Also es ist jetzt kein Drama. Und wie du sagst, der Liefering haben ungefähr das bestätigt, was wir uns, glaube ich, erwartet haben vor der Saison. Also sind diesmal wirklich vom Tag 1 an voll da und bin gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Wochen.
Also die spielen hundertprozentig in einer anderen Kategorie in dieser Saison als Rapid 2, aber ich glaube, das weiß man auch in Hütteldorf. Also Liefering richtig on fire, aber richtig on fire war auch ein anderer bei Amstetten gegen Vorwärtssteier, nämlich David Beham, Doppelpack zum Saisonauftakt, der macht genau dort weiter, wo er schlussendlich auch in der Vorsaison aufgehört hat. Wenn man sich die nackten Zahlen ansieht, das ist einfach unfassbar. 34 Tore in seinen letzten 40 Liga-2-Spielen. Der hat eine Quote von 0,8. Wenn er das hält, dann hat er am Ende der Saison 25 Tore. Und wir reden wohl über einen Torschützenkönig, David Beham. Aber meine Frage an dich, Harald, ist das jetzt, schraubt er seinen Marktwert nochmal in die Höhe, beziehungsweise das Interesse der Bundesliga weckt er dadurch noch mehr? Hat er Bock, dass er jetzt nochmal angreift in der Bundesliga? Einen Wechsel anpeilt, besser gesagt?
Wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube schon, dass er irgendwo damit spekuliert. Umsonst lässt man sich in seinen Vertrag, den er jetzt verlängert hat, ja nicht reinschreiben, dass man also Ausstiegsklausel im Fall eines Auslands- oder Bundesliga-Angebots reinschreiben, wenn man überhaupt kein Interesse daran hat, da irgendwo noch einmal höherklassig zu spielen. Finde auch extrem stark. Er zeigt jetzt auch, dass es wieder ohne Daniel Materna auch kann. Und das Lustige ist ja, der trifft so dermaßen, seit er einem Brotberuf nachgeht, nebenbei.
Ja, das ist ja sicherlich auch ein bisschen vielleicht sogar ein Bremsklotz, dass du weißt, okay, du hast ja falls das jetzt doch nichts werden sollte mit dem Fußball, oder du hast eine fette Verletzung und du weißt, okay, dann ist alles aus. Er hat ja eigentlich eine berufliche Basis auch im Hintergrund, die ihn immer auffangen wird.
Genau, er arbeitet als Kundenberater bei der Raiffeisen Bank in Ips an der Donau. Zumindest zuletzt, ich weiß nicht, wie es aktuell der Stand ist, aber letzte Saison waren es, glaube ich, noch 30 Stunden in der Woche, also jetzt gar nicht so wenig. Natürlich wesentlich weniger als wir zwei arbeiten, Hannes, aber ja. 30 Stunden in der Woche ist schon okay.
Also bin ich mit am Dienstag habe ich die 30 Stunden meistens erreicht.
Meistens, ja. Dienstag zum Mittag.
Ja. Kennen wir. Wien-Wahl.
Genau. Apropos. Also der Bankbetreuer David Beham und sein Torkonto, um diesen Schmäh auch noch einmal zu machen.
Gut. Also du hast letzte Episode schon richtig abgeliefert mit Wortspielen und du setzt das heute wieder fort. Finde ich gut.
Ich tue mein Bestes, ja.
Ja.
Stark. Und irgendwo ja auch dort, wo man ihn schon erwarten hätte können von seiner Ausbildung her und so, wie es ja ursprünglich einmal gelaufen ist, weil der war ja im Nachwuchs in der Akademie des SK St. Pölten, war dann bei den Admira Juniors, weiß nicht, ob sie damals schon Admira Juniors geheißen haben, auf jeden Fall bei den Amateuren der Admira, hat er damit nicht so schlechten Leuten zusammengespielt in der Regionalliga Ost, von Vostri über Russek bis Max Sachs, ist glaube ich immer noch ein guter Freund von David Beham.
Marcel Sabitzer.
Marcel Sabitzer. Der hat es nie in Liga 2 geschafft. Bitte. Aber ja.
Mission failed, Marcel. Aber okay, vielleicht kommt das ja nochmal. Generell, sehr interessante Mannschaft, die damals Oliver Lederer bei Admira 2 da zur Verfügung hatte. Haben es einige auf jeden Fall geschafft und vielleicht schafft es ja auch noch David Beham in die Bundesliga. In die Bundesliga, um diese Brücke gleich aufzunehmen, wollen auch Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck, wir müssen auch über die Titel-Top-Favoriten ein wenig sprechen. Bei Austria Klagenfurt Markus Pink beim Liga-2-Comeback gleich mal mit einem Tor und zwei Assists. Hat aber dadurch Oliver Markus auf die Ersatzbank verdrängt. Das könnte da Unruhe entstehen bei den Klagenfurtern. Weil, also für mein Verständnis als Stürmer, wenn ich in der Vorsaison 18 Buden mache, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass ich als Nummer 1 Stürmer auch in die neue Saison gehe.
Würde ich auch, aber ich glaube, es ist irgendwie mit den Trainingsleistungen von Oliver Markus begründet worden, dass er vorerst auf der Bank sitzt. Sehen wir es einmal als Schuss vor dem Bug. Oliver Markus ist ja dann eingewechselt worden und hat ja dann auch ein Tor geschossen. Also er dürfte verstanden haben. Und ich glaube auch, dass beim SK Austria Klagenfurt Platz für Oliver Markus und Markus Pink ist.
Ich glaube auch. Also auch Dario Pecerep zu Beginn nur auf der Ersatzbank. Also wenn man da vielleicht wieder auf die zwei Stürmer-Variante umswitcht, dann hat auch ein Pink und ein Oliver Markus wieder auch beide in der Startformation Platz. Generell.
Vor allem Markus Pink, das letzte Mal, dass der in der Liga gespielt hat, war 2014, 2015 beim SV Mattersburg. Da hat er bei seinem zum Saisonstart nur ein Tor und einen Assist erzielt gegen den FC Wacker, du erinnerst dich sicher.
Ja, stimmt.
Genau. Am Ende der Saison hat er in 23 Spielen 21 Tore und 6 Assists zu Buche stehen gehabt und Mattersburg ist aufgestiegen. Also ich glaube, die Klagenfurter würden das genauso auch wieder nehmen.
Damals Torschützenkönig in der zweiten Liga, Markus Pink. Also das ist ja auf jeden Fall auch ein Luxus, den man sich, glaube ich, gerne gönnt, wenn man so eine Unruhe hat man lieber als beim GRK, wo du eben vielleicht zu wenig Stürmer hast. Also da habe ich auch die Variante der zu vielen Stürmer eher in meinem Team als eben andersrum. Trotzdem unterm Strich muss man sagen, war jetzt ja keine überragende Performance von Austria Klagenfurt. Trotzdem unterm Strich 3-1 3:1 gegen Blau-Weiß Linz.
War aber auch eine gute Performance von Blau-Weiß Linz, das muss man schon auch dazu sagen. Also es, ich finde, das war einer der stärkeren, das ist eines der stärksten unterlegenen Teams in zu diesem Auftakt.
Aber haben wir auch in unserem Zwarer-Check ja auch schon vorhergesagt, dass es eine gute Saison werden könnte für Blau-Weiß Linz. Von dem her für Robert Michel ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er glaubt, dass Blau-Weiß Linz einer der Überraschungsteams sein könnte, die da am Ende dann auch oben ein Wörtchen mitzureden haben. Also von dem her absolutes Topspiel mit 3:1 gewonnen. Check aus Austria-Klagenfurt-Sicht. Auch der Start von Wacker Innsbruck bzw. von Daniel Birovka als Neotrainer von Wacker Innsbruck hat sehr gut funktioniert. Gegen Kapfenberg hat man auswärts mit 3:0 gewonnen und Gott sei Dank hat natürlich auch Ronny Waldo getroffen. Gegen die Ex, gegen seinen Verein, wo er unterm Strich dann auch groß geworden ist. In Österreich per Kopf, er ist mal wieder goldrichtig gestanden und ganz souverän eigentlich, so wie man das erwartet hat.
Ja, fast souveräner, als man es erwartet hat, denke ich. Ich mein, Oliver Bierhofka hat uns ja vergangene Woche in der Lowline-Redaktion besucht, haben wir beide ja mit ihm gesprochen. Da ist er noch sehr auf die Bremse getreten und hat sehr um Geduld gebeten. Jetzt im Nachhinein, wenn man sich diese Auftaktleistung gegen die KSV anschaut, ist das fast eine Drohung, wenn er sagt, dass da spielerisch eigentlich kein Limit nach oben ist, oder?
Ja, obwohl man da natürlich auch beachten muss, gleich wie bei Liefering gegen Rapid, hier spielen schon eher Gegensätze gegeneinander. Also bei Liefering Rapid auch ganz klare Favoriten und Außenseiterrolle, auch im Franz-Fekete-Stadion Kapfenberg gegen Wacker. Also die haben ja komplett konträre, also viel verschiedener kannst du eigentlich nicht in eine neue Saison gehen wie die beiden Teams. Also die eine Mannschaft setzt nur auf Youngsters mehr und hat eigentlich fast keine Routine mehr im Team und das andere Team hat sich eben richtig fett auch am Transfermarkt verstärkt. Also von dem her war ein Sieg schon zu erwarten. Alles andere, ein Punkt nur in Kapfenberg, hätte ich eher schon als misslungener Auftrag.
Aber es war schon sehr, sehr souverän. Also es war jetzt nicht kein hart erarbeiteter Punkt von den Innsbruckern.
Was mir aufgefallen ist, Daniel Birovka sehr laut an der Seitenlinie. Es gibt schon also noch einige Dinge, die er verbessert haben möchte. Klar. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Saison für Wacker. Also es schaut zumindest mal gut aus zum Beginn. Gleich mal dieses 3:0 gegen Kapfenberg. Und was natürlich auch ganz positiv war an diesem ersten Spieltag der neuen Saison, sie waren endlich wieder zurück. Die Fans auf den Stadionrängen, sie durften also wieder rein. Ganz witzigen Tweet habe ich da bekommen von Osblock. Da schaut das momentan nämlich so aus. In Steyr, da wurde also der Ostblock mit Barhockern ausgestattet. Also Barhocker unter der Markise. Ein Bild für Götter, würde ich fast schon sagen.
Wahrscheinlich so ziemlich einzigartig in Europa.
Aber wie lange werden wir noch Zuschauer haben im Stadion, Harald? Das ist so eine Thematik, die momentan wieder ein wenig herumschwirrt.
Ja. Ich wage es nicht, Prognosen abzugeben, das überlasse ich fachkundigeren Menschen.
Gut, auf jeden Fall Topwert an diesem Wochenende der GAK zu Hause vor knapp über 2000 Zuschauern, die also diese Niederlage gegen den FC Dornbirn mit ansehen mussten unterm Strich. Und nur 100 Zuschauer bei FC Juniors Oberösterreich gegen die Young Violets aus Wien.
Ja, aber dafür Austria-Präsident Frank Hensel. War in Pasching und hat sich die Rallets angesehen. Ja. Aber ja, ausbaufähig, aber um bei den Positiven zu bleiben, ich hätte keine 1200 in Lustenau erwartet zum Beispiel.
Auch sehr positiv der Besuch in Lustenau. 1:1 dann der Endstand zwischen Austria-Lustenau und dem SV Horn. Ah, da kann ich das noch zeigen. Schaut euch das an. Simon Pirkel hat er dann auch auf Instagram gepostet. Da war ein Zusammenstoß. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, mit wem er da aneinander geprallt ist. Also fette Platzwunde. Schaut ziemlich heftig aus, aber ich glaube, es geht dem Simon schon wieder besser. Also er hat diesen Zusammenstoß auf jeden Fall überlebt. Und jetzt gibt es auf jeden Fall auch Zeit für eine neue Rubrik bei uns bei der Zwarer-Konferenz. Wir haben nämlich im Vorfeld der Saison bei diesen Liga 2 Media Day bei Laula 1 alle Trainer gefragt über ihr erstes Mal. Tolles Wortspiel auch von mir jetzt für diese Rubrik. Das hat sicherlich noch keiner gebracht. Es geht natürlich darum, das erste Mal im Fußballstadion. Und wir beginnen mit dem FAC-Trainer Miro Muslic.
Mein erstes Stadionerlebnis war mit meinem Vater, ich glaube 1994, FC Tirol Innsbruck gegen Deportivo La Coruña. Wir haben ganz, ganz zum Schluss an der Abendkasse noch zwei Tickets bekommen für die Nordtribüne. Das war mein erstes Stadionerlebnis, das war ein absolutes Highlight. Deportivo La Coruña zu dem Zeitpunkt eine Top-Mannschaft aus Spanien mit einem Weltmeister in den Reihen, mit Bebeto. Das Spiel endete, glaube ich, 0-0. War ein absolutes Highlight für mich und das war mein erster Stadionbesuch am Tivoli, am alten Tivoli. Und ich bin dem Tivoli dann die nächsten 10-12 Jahre treu geblieben und ich habe das in bester Erinnerung.
Es war die UEFA-Cup-Saison 1994-95, zweite Runde. Deportivo La Coruña hat sogar 0-2 gegen FC Tirol Innsbruck damals verloren, am 18. Oktober. Also da hat er scheinbar die zwei Treffer verpasst, der junge Miro Muslic, der da vielleicht auch etwas geflasht war von diesen ganzen Eindrücken. Die Treffer damals für FC Tirol auch ganz interessant, nämlich mit Suleiman Sané, der Vater von Leroy Sané und auch Peter Stöger. Das war schon eine legendäre Truppe damals.
Eine ziemlich legendäre FC Tirol-Truppe damals. Ja.
Aber was man auch noch, was ich noch korrigieren muss, Bebeto damals nicht im Kader von Deportivo La Coruña im Hinspiel, war erst im Rückspiel mit dabei und dann hat Deportivo auch gleich mal das Ganze gedreht und unterm Strich mit 4-0 gewonnen und dann auch aufgestiegen in die dritte Runde des UEFA Cups damals 1994-95. Meine Frage an dich, Harald, kannst du dich noch an dein erstes Mal im Fußballstadion erinnern? Was war's?
Ob es wirklich das allererste Mal war, bezweifle ich fast, weil mich meine Eltern schon sehr, sehr früh in Fußballstadion mitgenommen haben. Aber meine erste tatsächliche Erinnerung ist ein Länderspiel, nämlich im Mai 1990 zwischen Österreich und Holland. Vorbereitungsspiel auf die WM 1990. 3-2 Sieg für Österreich. Robert Betzel hat nach 3 Minuten schon für Österreich getroffen, ich glaube nach einem Eckball. Und da waren sie relativ bald 3-0 vorne, die Österreicher. War aber auch, muss man sagen, eine ziemlich schwache Holland-Mannschaft mit irgendwelchen Rijkaard, Gullit, Van Basten, die Koeman-Brüder. Also war jetzt nicht der spektakulärste Gegner aller Zeiten.
Ja,
und unmittelbar davor, da war ich leider nicht im Stadion, das hätte ich auch gerne gesehen haben, da hat Österreich ja gegen Argentinien 1-1 gespielt im Happelstadion.
Welches Jahr war das nochmal?
1990.
1990, ja.
Argentinien, glaube ich, mit einem gewissen Diego Maradona damals auch im Happelstadion. Und nach dem 1-1 gegen Argentinien und diesem 3-2 gegen die Niederlande, wo ich dort war, hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, beziehungsweise mir richtig erzählt wurde, der Kurier geschrieben, jetzt werden wir Weltmeister.
Ja,
war knapp.
Okay, die anderen sind hingegen Weltmeister geworden. Vielleicht hat er einfach auch nur die Argentinier gemeint.
Vielleicht hat er auch nur die Argentinier gemeint, aber die waren da schon Weltmeister.
Um Gottes Willen, ja. Deutschland ist natürlich Weltmeister 1990 geworden. Argentinien im Finale an die Breme. Der Elfmeterschütze damals zum entscheidenden 1-0 im Finale von Rom damals. Also Weltmeisterschaft ja in Italien damals 1990.
Die Holländer ja damals auch an den Deutschen gescheitert, diese... Völler Rijkaard Spuck-Orgie.
Ja, natürlich. Also aktiv nicht, aber natürlich hat man das ja dann später auch dann verfolgt, was in den Weltmeisterschaften davor alles passiert ist. Auch das damals großes Thema gewesen, Andi Brehme, warum hat er eigentlich den Elfmeter schießen dürfen? Denn da war eigentlich Lothar Matthäus vorgesehen, aber der hat gemeint, irgendwie er hat einen falschen Schuh gehabt.
Ja, oder ihm ist der Schuh gebrochen oder irgendwas war da.
Irgendwas war und deshalb hat er... ist dafür aber auch ein wenig kritisiert worden. Man hat geglaubt, dass er kneift und der Verantwortung bzw. nicht das Selbstbewusstsein hatte, da schlussendlich auch anzutreten. Deshalb hat es dann eben Andi Brehme gemacht. Er hat es gut gemacht und Deutschland dann eben zum Weltmeistertitel geschossen. 1990, deine erste Erfahrung also im Stadion. Aber Clubebene?
Clubebene kann ich jetzt gar nicht so mehr genau sagen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich Austria gegen Žalgiris Vilnius damals war, als bei Žalgiris Vilnius noch Walter Simonauskas und Aminas Nabekovas gespielt haben. Ist aber auch eine vernebelte Erinnerung. Da war ich schon noch sehr, sehr jung.
Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall meine erste Erfahrung im Fußballstadion. Legendäre Partie.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich habe sie vorher schon gesagt, also brauchst du da jetzt nicht also, spiel mir jetzt da kein Interesse.
Der Platz, der Fußballplatz in Wenigzell gilt übrigens nicht als Fußballstadion, Hannes.
Ja, das stimmt. Gefühlt war es aber immer ein Hexenkessel in Wenigzell zu spielen. Habe dann auch anderorts auch gespielt, aber dazu vielleicht später einmal mehr in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es natürlich auch mal etwas...
Wenn die Stürmersuche des GRK sich zuspitzt.
Ich will ja nichts sagen, aber zweifacher Torschützenkönig bin ich damals geworden. Damals mit 21 Tore, einmal mit 10 Toren nur. Aber wir waren auch unfassbar schwach, muss man sagen.
Also in deinem Garten?
Es war auch die interne Torschützenliste des Vereins und nicht der Liga weit. Aber ich habe einen Pokal bekommen und von dem her, da war ich sehr zufrieden mit 10 Treffern. Schönen Pokal bekommen kann ich vielleicht mal mitnehmen, beziehungsweise ich habe ein Foto, habe ich mir schon mal abfotografiert, schaue ich jeden Tag an und denke an die schöne Zeiten damals. Und was hätte werden können, wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätten andere höchstwahrscheinlich über mich diskutiert. Und ich wäre da nicht auf dieser Seite der Kamera.
Messi und Kristoforic.
Das wäre es gewesen. Ja, Möglichkeit auf jeden Fall. Aber egal. Wir bleiben auf jeden Fall beim Thema Geschichte, denn es gibt das Comeback. Ja, Richard Turković, die Geschichtsstunde mit Richie feiert heute also die Rückkehr. Gott sei Dank ist er uns nicht abhanden gekommen. Kein anderer Fernsehsender hat ihn abgeworben und er ist auch in dieser Saison in der Zwarer-Konferenz mit dabei. Auch bei Blau-Weiß Linz beim Spiel habe ich ja schon angekündigt, er wird den Experten machen, Co-Kommentator Richard Turković. Ich habe das jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Episoden 7-mal erwähnt. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Richard Turković, Co-Kommentator, das wird eine ganz große Geschichte. Und eine große Geschichte war auf jeden Fall auch die Vereinschronik von Austria Klagenfurt. Und die schaut sich der Richard jetzt da genau an.
Wir sprechen heute ein bisschen über die Geschichte des SK Austria Klagenfurt. 1920 gegründet als kaufmännischer Sportverein Klagenfurt, kam es in den 20er Jahren zur Fusion mit anderen Klagenfurter Fußballvereinen. 1927 zum Namen SK Austria Klagenfurt, Vereinsfarben blau-gelb, vor dem Zweiten Weltkrieg neuen Kärntner Meistertitel. 1962 gelang erstmals der Aufstieg in die oberste Spielklasse. Nach einer Saison Staatsliga A ging es aber sofort wieder runter, war wenig zu holen für die Klagenfurter damals. 65-66 der Wiederaufstieg, die Stabilisierung, Änderung der Vereinsfarben Violett-Weiß fällt auch in die Zeit. Ab der Saison 72-73 waren die Klagenfurter immer in den nationalen Spielklassen vertreten, speziell die 80er gelten als goldene Phase. 1992 kam es zum folgenschweren Abstieg in die Kärntner Landesliga, eine generelle Schwächephase des Kärntner Fußballs. In die Zeit fällt die Idee der Spielgemeinschaft mit dem VSV aus Villach. 1997 wird die geschlossen, 1998 steigen sie auf in die damals erste Division genannte zweite Liga. Umbenennung in FC Kärnten folgt, Vereinsfarben gelb-rot. 2001, das goldene Jahr des FC Kärnten, Cupsieg als Zweitligist gegen den FC Tirol und Aufstieg in die Bundesliga. Da wurden die Kärntner leider dann auch zum Spielball der Kärntner Landespolitik und in die Zeit fällt auch der Umzug des SV Pasching nach Klagenfurt, angemalt zum SK Austria Kärnten. Bekamen sie das neue schöne Wörthersee-Stadion, der FC Kärnten ging leer aus. Kam, was kommen musste, Abstieg 2008 und Einstellung des Spielbetriebs im Winter 2009. Im Sommer 2010 schloss der zwischenzeitlich neu gegründete SK Austria Klagenfurt eine Spielgemeinschaft mit dem SC St. Stephan im Lavantal und daraus entsteht im Prinzip die heutige Austria. Es folgen durchaus turbulente Jahre in Regionalliga Mitte und Zweite Liga als Spielball, diverse Investoren und Präsidenten. 2019 stieg dann die Home United Gruppe ein, es folgte die jetzige sportliche und wirtschaftliche Stabilisierung und wer weiß, Ende der Saison folgt vielleicht der Aufstieg in die Bundesliga. Sehr viel Wissenswertes und Lesenswertes zur Geschichte der Klagenfurter Austria findet sich auf der Website. Stadionsprecher Christian Rosenzopf und Historiker Fabian Schumi tragen da gerade sehr viel zusammen. Ausdrückliche Empfehlung.
Also danke Richard Turković für die ganzen Informationen, die du da mal wieder zusammengetragen hast. Wir wollen auf jeden Fall diese Zeit zwischen 1999 und 2009 ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Damals also dieser FC Kärnten, der letzte Verein, also dieser Vorgängerverein von Austria Klagenfurt, der in der Bundesliga gespielt hat. Austria Klagenfurt und Austria Kärnten, die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Da hat man ja dann schlussendlich nur die Lizenz vom Pasching bekommen und den Verein einfach nach Kärnten verlagert. Aber der FC Kärnten, Vorgängerverein, war Austria Klagenfurt. Dann hat man eben diesen FC Kärnten daraus gemacht und wir werfen da einen Blick auf diese Epoche des Kärntner Fußballs und haben eine legendäre Startelf zusammengestellt und wir starten im Tor mit Roland Goriop war von 2001 bis 2005 bei den Kärntnern.
Ja, bringe ich persönlich mehr mit dem SK Sturm in Verbindung als mit den Kärntnern.
Ich eigentlich auch nur.
Ist ja, glaube ich, aktuell jetzt auch wieder bei Sturm, ist Dortmund-Trainer bei der zweiten Mannschaft der Grazer. Aber hat schon auch in Kärnten seine ganz gute Zeit erlebt, ist natürlich auch abgestiegen mit dem FC Kärnten 2004. Ich habe übrigens das letzte FC Kärnten Bundesligaspiel gesehen. Da hat Sigurd Ruschfeld den FC Kärnten mit einem Doppelpack aus der Bundesliga verabschiedet im Franz-Hohr-Stadion.
Sigurd Ruschfeld, auch der absolute Legende des österreichischen Fußballs.
Roland Goriop, ja, hat auch ein Länderspiel gemacht.
Genau, ist als Kärntentorhüter zum Nationalteam gekommen und es war das legendäre 2:6 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Da gab es ja viele Geschichten unterm Strich. Einerseits Daniel Pirovka hat da sein einziges Länderspieltor erzielt und auch dieser Zusammenstoß Sebastian Deisler und Rolf Landerl, was ja gleichbedeutend war mit dem WM aus von Sebastian Deisler im Jahr 2002.
Genau, und Roland Goriop, 6 Gegentore in einem Länderspiel.
Bitter. Ja, es tut weh. Ist dann schlussendlich auch sein einziges Länderspiel geblieben. Machen wir weiter mit der Linksverteidigerposition. Ich würde sagen, das übernimmst gleich mal du. Also das Intro, absolute Austria-Legende, das ist auch schlussendlich geworden.
Sascha Papaz ist, glaube ich, nach einem Jahr, war sogar länger in Kärnten, aber ist dann, als sie abgestiegen sind, ist dann zu Austria gewechselt. Zu einer Zeit, als die Austria von Peter Svetic zusammengestellt wurde und zumindest am Papier einen richtig, richtig starken Kader gehabt hat. X-facher bosnischer Nationalteamspieler ist dann von der Austria zu den Glasgow Rangers gewechselt. Und was ich nie vergessen werde bei Sascha Papaz ist, der hatte 2005 damals als Austria-Spieler einen ganz, ganz schweren Autounfall. Das war ein Frontalzusammenstoß, ich glaube sogar im 10. Bezirk in Wien, wo er sich, und ich lese kurz vor, Oberkiefer, Nase und Jochbein gebrochen hat. 5 Stunden operiert, ganz, ganz hässliche Sache. Und Sascha Papaz hat danach, muss man so sagen, ganz anders ausgeschaut als davor. Vom Gesicht her.
Aber sportlich hat er trotzdem.
Sportlich hat er dann wieder den Anschluss geschafft und auch da muss man den Hut ziehen. Also war einer der besseren Außenverteidiger in dem Jahrtausend in der Bundesliga.
Ja, definitiv. Gut, sehr stark. Der hat es zu den Rangers geschafft, wo die Rangers dann schon noch eine ganz große Nummer waren, auch im europäischen Fußball, auch 2008 ins Finale des UEFA Cups eingezogen. Da gab es so die Niederlage gegen Zenit St. Petersburg, aber trotzdem, Papaz, einer der richtig guten Transfers auch vom FC Kärnten zu jener Zeit. Hat man 2001 aus Bosnien geholt. Und wenn wir schon beim Thema tragische Unfälle sind, dann passt das natürlich auch auf den nächsten Innenverteidiger zu, nämlich Heimo Vorreiger. Absolute Austria-Ikone eigentlich. Hat lange Zeit auch beim Vorgängerverein gespielt, bei Austria Klagenfurt, dann auch beim FC Kärnten engagiert gewesen. Im Nachgang auch sportlicher Leiter von 2011 bis 2014 beim neuen Verein, bei Klagenfurt neu unterm Strich, aber der hat seine Karriere aufgrund eines Motorradunfalls beenden müssen.
Ja, auch ganz, ganz schlimme Sache. Was man dazu sagen muss, wir haben jetzt von Linksverteidiger und Innenverteidiger gesprochen.
Ja.
Und das ist ja tatsächlich so gewesen. Also es ist jetzt nicht alltäglich, dass damals, wir reden da von der Saison, im Falle von Heimo Vorreiger von der Saison 2000-2001, als der FC Kärnten aufgestiegen ist in die Bundesliga. Da hat Schoko Schachner die Viererkette und die Raumdeckung eingeführt und er war eigentlich der erste Profitrainer in Österreich, der das gemacht hat.
Er ist auch in den Jahren danach doch des Öfteren angesprochen worden, beziehungsweise er wurde nie müde, das auch zu erwähnen.
Genau, Schoko Schachner hat dieses 4-4-2 dann Zeit seines Trainerlebens durchgezogen, mehr oder weniger. Aber zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich revolutionär und man muss auch sagen, es war die Skepsis groß. Und wenn du dann in der ersten Saison, ich glaube gleich in der dritten Runde gegen Titel mit Favorit Bad Bleiberg 0-3 verlierst, musst du schon noch den Mut einmal haben, dann weiterhin bei diesem System zu bleiben. Und das haben sie gemacht und im Endeffekt ist es gut ausgegangen für die Kärntner.
Also die Tatsache, dass es damals einen Titelkampf zwischen FC Kärnten und Bad Bleiberg gegeben hat, das ist kurios genug. Damals eben wirklich in dieser Aufstiegssaison FC Kärnten auf 1, Bad Bleiberg auf 2 und gleichzeitig in dieser Saison hat der FC Kärnten nicht nur den Aufstieg fixiert in die Bundesliga, sondern ist eben auch mit Heimo Vorderecker dann auch Pokalsieger geworden. 2:1 nach Verlängerung gegen den FC Tirol. Irrwitzige Saison eigentlich damals.
Ja, Wahnsinn. Also hat auch sehr dazu beigetragen, dass Schoko Schachner dann in den nächsten Jahren diese Trainerkarriere gemacht hat, die er gemacht hat.
Machen wir weiter in der Innenverteidigung mit einem absoluten Routinier. Von 1999 bis 2002 war er in Kärnten, war er in Klagenfurt. Zeljko Vukovic, gleich wie Vorderecker, also beim Double mit dabei.
Mhm. Und Zeljko Vukovic und Heimo Vorderecker, die haben ja, glaube ich, Vukovic hat 107 Spiele für den FC Kärnten gemacht und 101 davon gemeinsam mit Heimo Vorderecker. Also mehr eingespielte Innenverteidigung als die beide kann man nicht sein. Und Zeljko Vukovic sollte dir, weil du gerade von einer spätberufenen Fußballprofikarriere noch geträumt hast, sollte dir Hoffnung geben, oder?
Ja, er hat mit 39 Jahren sein Debüt für das österreichische Nationalteam gefeiert. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, unter welchem Trainer das damals war, aber mit 39 Jahren dann nochmal einberufen zu werden, ich glaube,
es war Otto Baric, bin mir aber ohne nachgeschaut zu haben. Ich glaube aber, es war Otto Baric damals.
Damals war es ja auch noch möglich, hat er auch ein Länderspiel für Kroatien gemacht. Und schlussendlich dann die Einbürgerung für Österreich und eben dann auch noch mit 39 Jahren sein Länderspieldebüt für das ÖFB-Nationalteam gemacht. Einer, der auch ganz viele Länderspieleinsätze schlussendlich dann in Zukunft noch gesammelt hat, war auf der Rechtsverteidigerposition Emanuel Pogatetz. Der war nur eine Saison in Kärnten.
Genau, war 17 Jahre damals bei der Aufstiegssaison. Und hat dann sofort vom FC Kärnten aus der zweiten Liga den Sprung nach Deutschland zu Bayer Leverkusen geschafft. Hat, glaube ich, für rund 1 Million Euro Ablöse eingebracht. Und das Witzige ist ja, dass damals Rainer Kallmund ist beim Spiel zwischen dem FC Kärnten und dem DSV Leoben auf der Tribüne gesessen. Und wenn Rainer Kallmund irgendwo sitzt, dann fällt er auf. Also es ist jetzt schwer, da inkognito zu bleiben als Rainer
Kallmund. Mittlerweile
aber
auch sehr viel abgenommen. Auch da ganz großen Respekt gegenüber dieser Leistung von Rainer Kallmund. Ich glaube, der hat 50 Kilo mittlerweile runter.
Okay. Jedenfalls haben alle geglaubt, Rainer Kallmund beobachtet diesen jungen Leoben-Stürmer Roland Linz. Und tatsächlich hat er sich Emanuel Bogert jetzt auf die Beine geschaut und ihn sich dann letztendlich auch geschnappt. Und der Rest der Karriere von Emanuel Bogert jetzt... Die wollen viele, viele Fußballer, die wesentlich mehr Talent haben, als Emanuel Bogatetz es mitgebracht hat, mal machen, sage ich einmal.
Mad Dog, damals auch sein Spitzname dann in England, erster österreichischer Torschütze in der Premier League. Also der hat schon eine richtig gute Karriere danach hingelegt. Wir machen weiter im Mittelfeld des FC Kärnten in dieser Legendentruppe und Thomas Höller hat die Linksposition im Mittelfeld.
Thomas Höller, ja. Auch Nationalspieler gewesen. Zwei kurze Spiele gehabt gegen die Slowakei und Kamerun. Hat es vom FC Kärnten ins ÖFB-Team geschafft, also auch aller Ehrenwert. Ist jetzt dann auch Trainer geworden, war zuletzt Co-Trainer beim SV Mattersburg und ist jetzt in der Kärntner Liga bei St. Michael als Trainer engagiert.
Von 1997 bis 2014 trug er auf jeden Fall das Logo des FC Kärnten auf der Brust. 206 Spiele, also einer der ganz wichtigen Leistungsträger in dieser Phase des Kärntner Fußballs. Du hast gerade von einer Trainerkarriere gesprochen. Einer, der auch seine Trainerkarriere unterm Strich in Kärnten gestartet hat, beziehungsweise seine Spielerkarriere beendet und gleichzeitig auch die Trainerkarriere gestartet hat, war Nena Pierlitzer. Der war von 2006 bis 2008 beim FC Kärnten. Da war eigentlich die glorreiche Zeit schon vorbei.
Da war die glorreiche Zeit schon vorbei, auch vom Spieler Nena Pierlitzer. So ehrlich muss man sein, aber dennoch eigentlich Wahnsinn, dass ein Spieler von dem Kaliber in der zweithöchsten österreichischen Liga gespielt hat. Also Nenad Bjelica war schon ein richtig guter Fußballer. Ich weiß gar nicht wie viele, aber er hat einige Länderspiele für Kroatien gemacht. Und er ist dann auch ein richtig guter Trainer geworden.
Ja, unterm Strich ja dann auch mit der Austria in der Champions League. Das allerdings aufgelegt von Peter Stöger, muss man sagen. Dieser Champions League-Einzug aufgrund des Meistertitels, obwohl es ging. Dinamo Zagreb, ja, jetzt kommen wir über diese ganzen Geschichten zu einem anderen Thema. Bleiben wir besser beim FC Kärnten. Hat damals genau. ein Hattrick in seinem ersten Heimspiel auch erzielt gegen die Austria Amateure. Und damals schon in der Startelf.
Sandro Zaccani.
Großartig. Also der war auch ein großer Teil dieser Geschichte im Kärntner Fußball.
Eins muss man schon noch dazu sagen, Nenad Bjelica ist Kärnten ja weiterhin verbunden. Er hat ein Haus in unmittelbarer Nähe von Klagenfurt nach wie vor und ist immer wieder zu Hause in Kärnten. Das kann man schon in seinem Fall so sagen.
Also einer, der sicherlich auch ein neues Zuhause in Kärnten gefunden hat, war Almedin Hotter. Der war für mich ja generell das Gesicht dieser FC Kärnten-Mannschaft.
Stimmt, über viele Jahre lang einer der prägenden Spieler. Ich habe ein Zitat von Emanuel Bogatetz über Almedin Hotter gefunden, das ganz spannend ist. Bogatetz hat gesagt, Hotter war zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat unglaubliche Bässe geschlagen, war aber extrem sensibel. Den musste man wie ein rohes Ei behandeln.
Die Qualität, also wenn der Bock gehabt hat, dann ist das schon in Richtung ganz andere Sphären gegangen.
Na, spielt, glaube ich, immer noch Futsal und Beachsoccer in Kärnten irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht.
Mittlerweile 44 Jahre auf jeden Fall alt, ja. Also letzte Saison hat er auch noch in der Unterliga Ost gespielt, beim ASK Klagenfurt. Mhm. Fünfthöchste Liga hat er auch, also in der gleichen Liga wie die Austria Klagenfurt Amateure gespielt. Das ist auch eigentlich ganz nette Geschichte. Hat es auch mal probiert, außerhalb von Kärnten 2006 der Wechsel zum LASK und auch 2008 dann zur Admira. LASK damals auch mit Ivica Vastic und Charles Amoa. Also auch das damals eine legendäre Truppe.
Also ein bisschen hat Retro-Charme gehabt. Ja.
Wenn wir schon dabei gerade sind, Retro-Charme bzw. Legende, Ansgar Brinkmann, auch der hat seine Erfahrung mit dem Kärntner Fußball gesammelt. Es waren nicht mal Kurzeinsätze mit dabei. Also
der bekannteste Kärntenspieler, der nie in Kärnten Fußball gespielt hat, sagen wir so.
So ist es. Im Winter 2004 damals ist er gekommen, von Zweitligist LR Aalen wurde er suspendiert. Kärnten damals ein bisschen mit Panikkäufe, denn man ist eben schon ziemlich gesagt. In der Tabelle sehr weit unten rangiert und dann hat man eben einen Ansgar Brinkmann geholt, den weißen Brasilianer, wie er auch in Deutschland genannt wird. Zusätzlich auch noch Pšenček geholt, Benedikt Akwuegbu und eben Ansgar Brinkmann.
Genau, und Ansgar Brinkmann, wir haben es lange versucht, irgendwie herauszufinden, was da konkret gelaufen ist. Er ist einmal ins Trainingslager nach Florenz nachgekommen erst. Er hat das dann, glaube ich, auch schon wieder vorzeitig verlassen, wegen 10 Problemen. Diese 10 Probleme haben sich dann irgendwie durch seine gesamte Zeit, als er beim FC Kärnten unter Vertrag gestanden hat, gezogen. Wobei es auch irgendwie Meldungen gibt, dass der nie tatsächlich einen Vertrag unterschrieben hat beim FC Kärnten. Also es ist sehr, sehr dubios. Er war auf jeden Fall, hat er sehr, sehr wenig Zeit in Klagenfurt tatsächlich verbracht. Und er hat ja dann wenig später seinen damaligen Trainer Peter Backholt bei Dynamo Dresden noch einmal wieder getroffen und ist dort von Peter Backholt suspendiert worden.
Ja, also überall, wo er war, ist er suspendiert worden. Später ja auch eine Kultfigur beim Dschungelcamp geworden, hat aber dann frühzeitig abgebrochen. Ansgar Brinkmann, es zieht sich durch seine Karriere, man muss es einfach so sagen. Ganz spannend war damals aber auch das Saisonfinish 2003, 2004, als Ansgar Brinkmann eben nicht mehr mithelfen hat können, beziehungsweise einfach nicht mitgeholfen hat. Damals am 35. Spieltag ein direktes Duell mit Sturm Graz, damals Sturm 32 Punkte und der FC Kärnten 32 Punkte. Und dann hat der FC Kärnten mit 0:2 verloren, beziehungsweise ich glaube, sie haben gar nicht Saisonfinish, es war kein direktes Duell jetzt mit Sturm Graz, aber da war wirklich, das ist um Do or Die gegangen, entweder FC Kärnten oder Sturm Graz. Es hätte also ganz anders kommen können.
die ganze Fußballgeschichte hätte umgeschrieben werden müssen. Ne?
Wer weiß, wer schlussendlich dann eben diesen Weg dann weitergegangen wäre. FC Kärnten dann eben 2009 mit dem Konkurs. Wir machen weiter im Sturm mit einer Personalie, die auch in Graz ganz große Erfolge gefeiert hat, aber auch beim FC Kärnten erstmals auf österreichischer Bühne richtig aufgezeigt hat. Roland Kollmann von 1999 bis 2001 in Klagenfurt unterwegs.
Mhm. War Torschützenkönig im Aufstiegsjahr mit, weiß gar nicht, wie viel Tore es waren, aber es waren jede Menge. Und ist ja dann nach dem Aufstieg auch gleich ins Ausland gewechselt, nämlich in die Niederlande zu Twente Enschede.
Hat aber scheinbar nicht ganz funktioniert bei Roland Kollmann. Dann schlussendlich ein paar Jahre später gab es ja den Wechsel zum GRK. Die späte Wiedervereinigung auch mit Walter Schachner. Hat aber in dieser Phase von 1999 bis 2001 einfach abgeliefert. 49 Tore in 72 Spielen, wie du eh schon gesagt hast, Torschützenkönig und eben auch Spieler der Saison. Roland Kollmann damals 2000, 2001 in diesem Aufstiegsjahr. Und an seiner Seite im Sturm haben wir bei dieser Legendentruppe aufgestellt Stanko Bubalo, neben Almedin Hota für mich das zweite Gesicht der Kärntner Mannschaft von damals.
Für mich das, also wenn ich an den FC Kärnten denke, denke ich zuallererst an Stanko Bubalo.
Und ganz ehrlich, der war damals, wenn wir jetzt diese Bilder gerade sehen, da hast du das Gefühl, okay, der ist Anfang 40. Und warum spielt der noch?
Stanko Bubalo,
war damals Ende 20.
Er hat einfach nie ausgeschaut wie ein Profisportler.
Ja, aber schau, also der hat doch, das kann doch nicht sein. Der ist, ich glaube, bei diesem Foto gerade, was wir jetzt gerade sehen, ist er, glaube ich, 6 bis 7 Jahre jünger als ich es jetzt bin.
Ja, das macht mich fertig. Es kann halt nicht jeder so jung ausschauen wie du, Hannes.
Ja, also, ja, stimmt natürlich auch wieder. Die ewige Jugend, die ich da gepachtet habe, scheinbar. Aber war ein richtiger Publikumsliebling, auf jeden Fall auch bei den Fans. Ist auch damals 2004 mitgegangen in die zweite Liga, soll damals der Kollmann-Ersatz werden und hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht in Kärnten, auch wenn die Torquote nicht ganz rangekommen ist, dann die von Roland Kollmann trotzdem 53 Tore in 187 Spielen. Bis 2007 hat er noch die Fußballschuhe für den FC Kärnten geschnürt. Und als Trainer kann man eigentlich nur einen Mann nennen, auch wenn es ein Peter Packhult ja auch an der Seitenlinie gegeben hat beim FC Kärnten, aber Walter Schachner, der muss der Trainer sein dieser Legendentruppe.
Ja, wie gesagt, alleine schon dieser Viererketten-Innovation wegen und auch sonst war schon richtig stark, was er da in Klagenfurt abgeliefert hat, der Schoko.
Und kuriose damals auch in der Aufstiegssaison, am letzten Spieltag hat er sich ja auch noch selbst einwechseln lassen. Also das war unterm Strich dann wirklich sein letztes Spiel. Da hat er, glaube ich, schon 3-4 Jahre nicht mehr gespielt, eigentlich die Karriere beendet. Aber hat sich dann eben nochmal eingewechselt in der Aufstiegssaison gegen Braunau. Und wenn man jetzt denkt, okay, da lässt er sich eben in der 89. Minute oder so einwechseln. Nein, ein Walter Schachner lässt sich in der 64. Minute einwechseln.
Ich glaube, ganz ehrlich, ein Walter Schachner hat auch damit gerechnet, dass er noch ein Tor schießt in dieser Partie.
Ich glaube auch. Also wenn es da Elfmeter gegeben hätte, also da hätte es keine Diskussion, glaube ich, gegeben, wer den schießen darf. Er hat es auf jeden Fall nochmal versucht, 26 Minuten, es hat keinen Torerfolg gegeben an diesem letzten Spieltag gegen Braunau, aber unterm Strich wird es, glaube ich, verkraften in dieser Saison, eben aufgestiegen mit dem FC Kärnten und auch den Pokal geholt und das ist unsere Legendentruppe des FC Kärnten in dieser Ära 1999 bis 2009. Und zum Abschluss der Zwarer-Konferenz kommen wir jetzt noch zu unserer beliebten User-Rubrik, auch wenn wir sie erst einmal gehabt haben, aber ich glaube, das wird sich durchsetzen bei uns. Fuck Zwarer-Konferenz, eure Fragen via Instagram und Twitter, die ihr uns gestellt habt. Und ich fange gleich mal an mit dem Waiwo16. Der hat die Frage gestellt, wer ist der meist unterschätzte Spieler sowie Verein in Liga 2, Harald?
Schwierige Frage. Solange Johannes Gestoffritsch noch nirgends in Liga 2 unter Vertrag steht, ist für mich der meist unterschätzte Spieler aktuell fast, würde ich sagen, Wackers Zeit 10. Finde ich ganz stark und ich glaube, wenn der kein Japaner wäre, sondern wenn der Österreicher wäre in dem Alter, hätte es da schon etliche Gerüchte gegeben, dass der den ein Bundesligist holt. Meist unterschätzter Verein, schwierig, aber aktuell finde ich ganz, ganz stark, was der SK Urmstetten eigentlich in den letzten Jahren da so abgeliefert hat. Und ich glaube auch, dass die in der Saison, so wie es jetzt am Start sich angelassen hat, wieder eher im oberen Drittel mitspielen werden.
Ich glaube, der hat einfach auch keiner auf dem Schirm gehabt. Als die aufgestiegen sind, da haben viele damit gerechnet, dass es eh gleich wieder nach unten geht. Graue Maus aus der Regionalliga, die zweite Liga da wehrt. Aber die haben einen bunten Farbklecks mittlerweile hinterlassen. Mhm. Auch für mich, SK Urmstetten, sehr unterschätzt. Aber die haben auch rein von der Infrastruktur, das schaut alles sehr gut aus. Social-Media-Auftritt, die Homepage, das Stadion, die Besucherzahlen, die passen. Der Kader ist sehr gut. Starke Spielerentwicklung, immer wieder auch eben in den letzten zwei Jahren Spieler in die Bundesliga gebracht. Vielleicht ja auch noch einen David Peham. Kann ich eigentlich nur so unterstreichen, Amstetten sicherlich sehr unterschätzt und mal schauen, wohin der Weg geht für Amstetten in dieser Spielzeit.
Wer ist dein meist unterschätzter Spieler?
Ich hätte jetzt eigentlich auch noch gesagt David Peham, auch wenn er mittlerweile von uns sehr gehypt wird, ich glaube, der müsste eigentlich mittlerweile auch in der Bundesliga spielen. Von dem her sage ich, er wird von der Bundesliga vielleicht noch etwas unterschätzt. Bei uns ist er ganz klar einer der Besten und auch einer, der immer wieder genannt wird. Aber da müssen ein paar Bundesliga-Vereine vielleicht auch langsam aber mal sicher, dass es da Klick macht. Und vielleicht holen sie ihn noch bis zum 5. Oktober in die Bundesliga. Ich würde mich für ihn freuen. Gleichzeitig aber würde ich es schade finden, wenn er uns da nicht mehr beehrt in der zweiten Liga.
Das stimmt.
Machen wir weiter mit der Frage von Mike mit M. Schon in der letzten Episode hat er eine Frage gestellt. Kann der GRK überhaupt gegen irgendwen in der Liga gewinnen? Ich sage ja.
Also ich bin mir sogar sicher.
Ja, ich glaube, es hat lange Zeit in der Vorsaison so ausgesehen, als würden sie kein Spiel mehr gewinnen in dieser Liga. Da war es ja wirklich 9 Monate, glaube ich, dass man keinen Sieg eingefahren hat. Aber trotzdem, ich verstehe die Emotionen bei den Grazer Fans, dass da jetzt da viel Panik schon geschoben wird, nachdem man jetzt 2 Spiele verloren hat. Aber wartet mal ab. Pokal aus, ja. Das war bitter, auch das Spiel gegen Dornbirn war auch sehr bitter. Aber lassen wir die Kirche im Dorf. Wir haben Spieltag Nummer 1 absolviert. Auch wenn unser Episodentitel Alarmstufe Rot heißt. lasst euch nicht beirren, auch von uns.
Ja, bitte, nehmt uns nicht zu ernst. Also gerade in den nächsten 5 Runden, ich habe es mir gerade angeschaut, Young Violets, Steyr, Lafnitz, Liefering und Amstetten. Und ich sage mal, der GRK wird nach diesen 5 Runden 4 Punkte auf dem Konto haben, ohne 4-mal unentschieden gespielt zu haben.
Ja, gut. Gegen wen gewinnen Sie?
So in die Tiefe möchte ich jetzt noch nicht gehen mit meinen Prognosen.
Okay, schauen wir, vielleicht schaut die Welt in einer Woche dann auch komplett anders aus. Nächste Frage von Leo Krisi bzw. Rollu, die füge ich so zusammen. Der Leo hat gefragt, eure Meinung zu Okan Aydin, und der Rollu hat die Frage gestellt, ist Okan Aydin jetzt fix weg von Austria Klagenfurt und wie hoch ist seine Ablösesumme? In der letzten Episode haben wir noch viel über Okan Aydin als Austria Klagenfurt Spieler gesprochen, dann am Tag der Aufzeichnung später ist der Transfer vermeldet worden, hat es ein bisschen Verwirrung gegeben, weil sein Berater gesagt hat, ja, es ist noch nichts fix, aber ich kann es jetzt auch sagen, also der Transfer, der ist durch. Okan Aydin wartet eigentlich nur noch auf ein Visum, dann reist er nach China und dann wieder höchstwahrscheinlich auch in China, dann gleich mal vorgestellt als Neuzugang. Ablösesumme, auch da habe ich mich schlau gemacht, sein Marktwert ist 500.000 auf transfermarkt.at. Habe die Info bekommen, dass diese Ablösesumme etwas unter dem Marktwert liegt, also ich gehe davon aus, dass zwischen 400 und 450.000 dann schlussendlich auch bezahlt worden ist. Super Summe.
Ja, also es ist eine, kann man nehmen, also als Austria Klagenfurt, das wird ihnen sicher weiterhelfen. Kommt überraschend, braucht man nicht diskutieren. Mhm. Andererseits, ich verstehe es teilweise, ja. Also Okan Aydin wird ihn, selbst wenn er jetzt nur ein Jahr in China spielt, wahrscheinlich so viel verdienen dort, wie er in dem Rest seiner Fußballprofikarriere nicht verdienen hätte können. Ja. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man das macht, wenn man irgendwann einmal eine Familie hat, die man ernähren muss, wenn man vielleicht als Fußballprofi weiß man auch nicht so genau, wie schaut es aus nach der aktiven Karriere. Beruflich, es gibt ja viele, die jetzt nicht die super Ausbildung nebenbei machen. Bei Okanai, den weiß ich schlichtweg auch gar nicht. Deswegen, ja, ich kann es irgendwo verstehen, wenngleich jetzt wahrscheinlich die zweite chinesische Liga, ja.
Rubin Okoti ist damals auch in die zweite Liga in China gegangen.
Auch da habe ich es verstanden. Ja. Rubin Okoti hat ein Knie gehabt, wo er eigentlich wahrscheinlich bei jedem zweiten Schritt der Kreuzzeichen hat machen müssen, dass es noch hält. Ja. Auch da, warum nicht nach China gehen und so viel Geld verdienen, dass man dann in Wien ein schönes, tolles Restaurant aufmachen kann damit.
Ja, war ich noch immer nicht dort, muss ich mal vorbeischauen, auf jeden Fall. In Plain Vienna, glaube ich.
Plain Vienna,
ja. Plain Vienna. Herber Verlust auf jeden Fall Okanaiden für die zweite Liga. Hatte ja gleichzeitig dann auch Julian von Hake verpflichtet, der sich in der Zeit davor schon fit gehalten hat bei Austria Klagenfurt. Ich finde schon, es ist ein Qualitätsverlust am Kader von Austria Klagenfurt, denn er war schon der Spieler, der das Um und Auf im Offensivspiel. Bin gespannt, ob Julian von Hake diese Position, er wird es nicht 1:1 einnehmen, er kommt ja dann doch etwas von weiter hinten. Ich habe vor einer Woche gesagt, Austria Klagenfurt ist mein Top-Kandidat auf den Bundesliga-Aufstieg. Ohne Okanaiden, ich weiß es nicht. Da werden auf jeden Fall ein paar Prozente wegkommen.
Ich bin gar nicht so sicher, weil sie doch mit Markus Binkitz, wenn dazu gewonnen haben, einen zusätzlichen Mann, der für Tore sorgen kann. Und ich glaube fast und bin der Meinung, dass ihnen Julian von Hake, wenn er in dieser Form spielt, in der er nach der Corona-Pause gespielt hat, fast sogar noch mehr helfen kann, als es Okanaiden getan hat.
Mal schauen. Er hat auf jeden Fall getroffen gegen Blau-Weiß Linz. Allerdings eher leichte Aufgabe, dann den Ball ins leere Tor zu schieben. Aber da muss man eben auch da sein. Das vergisst man dann immer.
Er hat viele Meter gehen müssen für diesen Abstauber. Ja?
Und dann bei dem Konter auch das Tor erzielt. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Dominik Putz via Instagram hat er die Frage gestellt. Wer wird eure Überraschungsmannschaft? Haben wir eh schon ein wenig über Amstetten gesprochen. Ist es noch eine Überraschung, wenn Amstetten vorne mitmischt?
Lassen wir es mal als Ja durchgehen. Also für mich, ich rechne damit und wahrscheinlich auch die meisten werden Lafnitz nicht so am Schirm haben. Ich denke auch, dass Lafnitz vorne mitspielen wird. Vielleicht ist es auch für viele eine Überraschung, wenn der FC Liefering ganz, ganz oben mitspielt, dann ist für mich auch der FC Liefering eine potenzielle Überraschungsmannschaft.
Machen wir gleich weiter. Frage via Twitter reingekommen von, er ist kein Liga 2 Ultra, sondern ein Liga 2 Hooligan habe ich ihn letzte Woche genannt. Er ist natürlich ein Liga 2 Ultra. Moritz Witzmann hat die Frage gestellt, was sagt ihr zu Blasnecker Situation? Zeit geben oder nicht? Spielerisch zweimal Totalausfall. Ich glaube, die Blasnecker Thematik bzw. GAK Thematik haben wir heute schon etwas länger besprochen. Ruhig Blut. Ich bleibe dabei. Warten wir mal ein paar Wochen und das wäre viel zu schnell.
Ich denke auch Zeit geben. Und vor allem, wir erinnern uns an die David-Preis-Ablöse. Da haben alle GRK-Fans gesagt, Wahnsinn, kannst du eigentlich zu dem Zeitpunkt unmittelbar nach der Vorbereitung nicht machen. Du kannst den Trainer nicht raushauen, der die ganze Vorbereitung gemacht hat. Selbiges gilt jetzt für Gernot Blasnecker auch, oder?
Ja. Also, ja, meine, das stimmt natürlich. Man hat vor ein paar Monaten hat man es genauso gehandhabt. Aber ich glaube, dass man das jetzt nicht nochmal macht. Darf ja auch immer die finanzielle Basis da nicht vergessen. Dann muss man ja höchstwahrscheinlich einen Blasnecker auch trotzdem weiter bezahlen. Man hat ihn weiter auf der Gehaltsliste. Ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man mal die Hände ruhig hält und mal wartet, was jetzt passiert in den nächsten Wochen. Und vielleicht schaut es dann am Freitagabend, wenn man vielleicht gegen die Young Boys aus der Wien in Favoriten gewinnen sollte, schaut die Welt komplett anders aus. So ist eben auch das Fußballgeschäft. Weitere Frage via Twitter reingekommen von Vorwärts Steyr. Die haben mich gefragt, wäre Messi eine Option, um das spanisch sprechende SKV-Duo zu einem Trio zu verwandeln? Oder ist die Vorwärts auch jetzt schon der geilste Liga-2-Club? Kann ich einfach nur sagen, aufgrund dieses Tweets, ja, ihr seid der geilste Liga-2-Verein, den es gibt. Messi, Liga-2 in einem Tweet, mehr braucht man eigentlich nicht, um der geilste Club in Liga 2 zu werden.
Ich glaube auch, dass Vorwärts Steyr braucht Messi eher nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber schaut euch diesen Christofferitsch mal an in einem Probetraining.
Ja, vielleicht, ja. Probetraining, so wie man, wenn es dann um nichts mehr geht, gleich wie Walter Schachner in der 64. Minute einwechseln und wenn es dann einen Freistoß gibt. Also, wenn ich was kann, Freistöße, da bin ich richtig gut.
Also, ich hätte als Probetraining ja eher so die Laktattests am ersten Tag der Wintervorbereitung für dich vorgesehen gehabt.
Ja. Nein, eher weniger bitte. Nein, aber auf jeden Fall ein ganz sympathischer Verein, Vorwärts Steyr. Ich mag eure Fans, ich mag euer Stadion, ich mag eure Vereinshistorie. Ja, einfach ein sehr sympathischer Club, muss man so sagen.
Auch ohne Messi.
Auch ohne Messi. Ihr braucht nicht Lionel Messi. Weiter geht's mit der Frage von Gané. Wie viele Tore wird Wacker pro Spiel in dieser Saison erzielen?
2,3.
Weiter geht's. Also der Start war gut. Ich glaube, er wird auf jeden Fall, die Torquote wird besser sein als in der Vorsaison, aber das ist jetzt auch keine gewagte Prognose, wenn man bedenkt, wen man sich da in die eigenen Reihen geholt hat mit einem Ronny Waldo und generell den Kader so ein Upgrade verpasst hat. Ich glaube auch, dass es so zwischen 2 und 3 werden wird. Und hoffe, damit ist auch die Frage beantwortet. Frage von Ostblock, Vorwärts Steyr, Fangruppierung. Was können wir gegen diesen Beham tun? Habe ich eh schon direkt geantwortet auf Twitter. Einfach Beham verpflichten. Der war ja auch von 2013 bis 2014, glaube ich, oder von 2012 bis 2014 bei Vorwärts Steyr. Ich glaube auch, dass er deshalb eher weniger gejubelt hat am Wochenende bei diesem Traumtor, wo man ja eigentlich wirklich ausflippen kann.
Wahnsinn, Wahnsinnstor. Also,
aber eiskalt.
Wirklich. Also für mich das schönste Tor in der
ersten Runde.
In der ersten Runde, aber sowohl zweite Liga als auch Bundesliga. Mhm. Naja, wobei das Dacker-Tor war auch ganz okay. Aber naja, unglaublich. Und vor allem da sieht man auch, dass das Selbstvertrauen, das David Beham hat, ja, von da noch dazu in Bedrängnis von Alberto Prada einfach mal abzuziehen. Ja, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, aber wirklich unglaublicher Treffer. Die Bewegung vorher, den Ball sich so zu erkämpfen, mitzunehmen in der Drehung. Bundesliga-Stürmer.
Vielleicht. Bis zum 5. Oktober habt ihr Zeit, liebe Bundesliga-Vereine. Ist ja auch bei der Hüttengaudi mit dabei, das auch mal sei erwähnt, unsere Hüttengaudi die Wahl zum Tor der Runde da machen mit David Beham, Matthias Brauneder und auch Stefano Sudanovic. 3 Hammer-Tore, da haben es andere gar nicht reingeschafft, zum Beispiel von Grasser und auch Koflat, glaube ich, vom Wacker, dieses Hammer-Tor auch erzielt gegen Kapfenberg, aber es war einfach ein Überangebot in dieser Runde und deshalb kein Platz für diese 2 wirklich exzellenten Tore, aber die anderen 3, die waren einfach einen Tick besser. Und wir kommen zur letzten Frage vom SCA Laurin. Denkt ihr, dass die Plätze im Dezember noch gut bespielbar sind oder wird es eurer Meinung nach zu einigen Spielverschiebungen kommen? Ich glaube, die Spielverschiebungen könnten aufgrund anderer Dinge kommen. Wenn man sich so die aktuellen Zahlen ansieht, Covid-19-Zahlen, trotzdem viele Stadien haben in der Bundesliga bzw. in der zweiten Liga ja auch eine Rasenheizung.
Ja, meine Antwort wäre spontan auf beide Teile dieser Frage nein. Ich denke nicht, dass die Plätze im Dezember noch gut bespielbar sind. Ich denke aber auch nicht, dass es deswegen zu Spielverschiebungen kommt. Wenn ich mir den Platz in Floridsdorf beim FAC angeschaut habe, diesmal, das ist die erste Runde, dann habe ich die leise Vermutung, dass dieser Pilz, mit dem so mancher Greenkeeper in der vergangenen Saison zu kämpfen hatte, irgendwie noch nicht ganz besiegt ist. Der Platz in Graz hat wieder doppelt bis dreifach Belastung, je nachdem wie gut Hartberg in der Europa League spielt. Auch da könnte es ein bisschen eine enge Angelegenheit werden. Also rechnet nicht mit englischem Rasen im Dezember, aber dass es so tragisch ist, dass man deswegen Spiele verschieben muss, denke ich auch nicht.
Gut, Harald, das war's. Alle Fragen sind durchgearbeitet und das war's auch mit der Zwarer-Konferenz Episode 19, Alarmstufe Rot. Unsere nächste Ausgabe gibt's nicht in 2 Wochen, denn da ist ja auch die englische Runde. das sei noch, ihr seid informiert, am 6. Oktober wird es die nächste Episode geben, aber dafür in 2 Wochen ein neues Format feiert Premiere. Ich habe sie, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber vereinslos wird am 28.09. dann ein Debüt feiern, werden wir auch auf alle Podcast-Kanäle dann veröffentlichen. Lasst euch einfach überraschen.
Aber ich war bei so einiger Aufzeichnung dabei, ist es wert.
Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Eine tolle Idee, die mir da mal wieder
unglaublich gefallen ist. Ich kann nur applaudieren.
Ja, also ich habe es in der Pause gesagt, er soll öfters für mich mal applaudieren. Und jetzt tut er es wirklich. Ich bin etwas gerührt. Jetzt am Ende dieser 19. Episode. Und ich glaube, damit können wir auch diese Ausgabe jetzt mal schließen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und bis dorthin, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.